Heute kommen wir zum Einzug Jesu in Jerusalem. In der Passionswoche geht Jesus mit Zacharja 9 bis 14 ins Ziel. Das beginnt mit seinem Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Das ist mir mal aufgefallen. Ich war ja jahrzehntelang Bibellehrer vom Alten und vom Neuen Testament. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, Zacharja 9 bis 14 kommt öfters vor in der Passionswoche. Die letzte Woche Jesu, immer wieder. Es fängt mit einem Paukenschlag an, werden wir gleich sehen, mit dem Esel. Interessanterweise haben die Jünger das selber nicht gemerkt. Die haben halt erst dann noch mehr von Jesus gelernt, auch als er auferstanden war und quer durch die Bibel mit ihnen ging und überall gezeigt hat, wo von ihm schon die Rede war, auch von seinem Leiden, auch von seiner Auferstehung. Aber er hat es dennoch gemacht, auch wenn die Jünger es nicht verstanden haben und wahrscheinlich auch viele andere, die da waren, nicht. Hören wir mal Johannes 12, ab Vers 9. Es erfuhr nun eine große Menge von den Juden, dass er dort sei. Also dort ist Bethanien. Wir hatten ja das letzte Mal diese Feier, wo Maria verschwenderisch dieses Alabasterfläschchen über ihn ausgegossen hat und der Judas Ischariot fast die Krise gekriegt hat, als er sah, dass ein Wert von 300 Denaren so auf einmal, bumm, verschwendet wurde. Und dann hat sich das rumgesprochen. Jesus ist in Bethanien und viele gehen dann hin. Es erfuhr nun eine große Menge von den Juden, dass er dort sei und ging nicht allein um Jesu Willen dahin, sondern dass sie auch Lazarus sehen, welchen er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, dass sie auch Lazarus töteten, weil viele seinetwegen hingingen von den Juden und zum Glauben an Jesus kamen. Am nächsten Tag, als die große Menge, die für das Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige von Palmbäumen und zogen zu seinem Willkommen hinaus und riefen immer wieder, Hosanna, gelobt sei der in dem Namen des Herrn kommende und der König von Israel. Wenn man sich anguckt, was hier passiert, dann ist es teilweise natürlich etwas paradox. Die Feinde Jesu beschließen, nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus zu töten. Die Argumentation in Kapitel 4 war, und zwar wurde das direkt ausgelöst durch die Auferstehung von Lazarus, also dass Jesus ihn rausruft aus dem Grab, obwohl er schon 4 Tage lang verstorben war und die Verwesung schon eingesetzt hatte und er lässt den Stein wegrollen und dann stellt er sich hin, spricht ein Gebet und sagt, Lazarus, ich komm hierher. Und dann kommt der Mann, so als Toter, wie er eingewickelt war, kommt er mit den Sachen, kommt er, also wahrscheinlich musste der langsam gehen und dann musste man ihn befreien und das hat einen riesen Knall gegeben in Jerusalem. Das war das Stadtgespräch für die letzte Zeit. Und der Hammer war dann eben noch, Lazarus war praktisch die Werbesäule. Lazarus, wo er stand und ging, konnten die Leute, das ist er. Den hat er aus dem Grab rausgerufen. Und alle wussten Bescheid. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommt das Passafest. Und das Passafest bedeutet, dass die Juden eigentlich verpflichtet sind, die Männer, 3-mal im Jahr nach Jerusalem zu kommen, zum auserwählten Ort, wenn es möglich ist. Und natürlich bringen viele dann auch ihre Familien mit. Und deswegen war zur Zeit von Passa, da waren zigtausende und mehr Menschen in Jerusalem und Umgebung und haben dort kampiert und haben die Woche verbracht. Jesus selber war zum Beispiel jeden Tag auf dem Ölberg, hat dort übernachtet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, verbreitet sich die Nachricht nicht nur in Jerusalem, sondern jetzt sind zigtausende und mehr, das können über 100.000 gewesen sein. Also Josephus, ein paar Jahrzehnte später, berichtet, wie die eingeschlossen wurden im jüdischen Krieg. Das war eine ganz besondere Zeit. Und jetzt verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Die Jerusalemer sagen den Pilgern, die angekommen sind, es gibt hier einen. Und viele denken, das ist vielleicht der Messias oder es ist auf jeden Fall ein Prophet und der tut ein Wunder nach dem anderen. Und das letzte Ding, was da gelandet hat, ist, der hat einen Mann, der schon 4 Tage tot war, der richtig, richtig gestorben war und wo der Verwesungsgeruch schon eingesetzt hat, der hat den einfach rausgerufen, Leute. Und jetzt gehen die hin, ist ja klar, halbe Stunde. Von hier, wenn ihr hier losgeht, wie weit kommt ihr in einer halben Stunde, ja, in Rothenburg? Und das war Jerusalem, das Zentrum von Jerusalem war nur 30 Minuten entfernt von dem Haus, von Martha, Maria und Lazarus. Natürlich guckt man sich den an. Ich wäre blöd, wenn ich das nicht machen würde. Du machst dann einen Spaziergang und gehst mal so vorbei und guckst. Und der war wie eine wandelnde Werbesäule für Jesus, ja. Und das griff so umrig, dass praktisch der Hohe Rat eine neue Notfallssitzung einbrief und sagte, es reicht nicht, Jesus abzuservieren. Lazarus muss auch noch dran glauben. Und die Logik, die war die, als praktisch die Leute, die von der Beerdigung von Lazarus und von dem Trauerbesuch von Lazarus, das der dauerte auch damals mehrere Tage, dass man der Familie beisteht. Und dann hatten die am vierten Tag praktisch die dann da waren, die wahrscheinlich 100 plus Leute, die das gesehen haben, die haben dann davon weitererzählt. Und dann in Kapitel 11 steht, schon in Johannes 11, 47 bis 53, da kann man sich fragen, Johannes, wo hast du das her? Easy. Wer war Mitglied vom Hohen Rat? Nikodemus. Josef von Arimathea. Die Jünger hatten Zugang zu Leuten, die sozusagen bei den 70 dabei waren. Johannes sagt später sogar in Kapitel 12, dass viele vom Hohen Rat heimlich glaubten, Jesus von Nazareth ist der Messias, aber den Mund nicht aufmachten, als er verurteilt wurde zum Tod. Die haben die Klappe gehalten, weil sie wollten ihren Stand in der Gesellschaft nicht verlieren. Auch Josef von Arimathea gehörte auch dazu. Der war heimlich ein Jünger Jesu, aber nicht öffentlich. Er hat es aber dann doch gewagt, nachher ihn sozusagen würdig zu bestatten. So viel hat er noch für ihn getan. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr hohe Priester war, sagte ihnen, versteht ihr das überhaupt nicht? Und begreift nicht, dass es für euch besser ist, dass ein Mensch sterbe anstelle des Volkes und nicht die ganze Nation verloren gehe? Was war die Logik dahinter? Sie haben natürlich gedacht, Jesus ist so wie wir. Wir sind Politiker und wir gucken, dass wir die Macht nicht aus den Händen lassen. Wenn der jetzt hierher kommt und alle glauben an ihn, erstmal wird er uns abservieren, seine Todfeinde. Das wäre natürlich schade für uns. Das nächste, was passiert, alle Leute glauben an ihn, der richtet hier einen Gottesstaat, aber wir können doch als Juden niemals gegen die Römer ankommen. Der Krieg geht verloren und dann haben wir weder diesen Ort, sprich Tempel und Jerusalem, noch das Volk und das ganze Volk geht zugrunde. Das können wir nicht zulassen. Der Mann muss sterben. Und deswegen war das intern schon längst besiegelte Sache, das war beschlossene Sache. Es ging nur noch darum, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir ihn in unseren Griff? Und das war halt schwierig. Das Passafest war praktisch das Fest, zu dem Jesus jetzt gekommen war, ein paar Tage vorher. Das Passafest war das Fest, das entspricht in etwa diesem Unabhängigkeitstag der modernen Völker. Viele Völker waren ja Kolonialländer und wurden irgendwann abhängig von Leuten, die über ihnen herrschten. Und dann gibt es in der Regel einen Independence Day. Ihr könnt gerne an den 4. Juli in Amerika denken. Die haben sich ja noch früher befreit, in Anführungsstrichen, vom britischen König. Und immer wenn Independence Day ist, Passawoche ist Independence Woche von Ägypten, vom Pharao. Immer wenn Independence Day ist, dann kocht das nationale Bewusstsein, das Patriotische kocht über. Und deswegen wussten auch der Hohe Rat, wir können ihn nicht abservieren am Fest, sonst gibt's einen Volksaufstand. Weil die Anhänger Jesu waren zigtausende. Und wenn die zu den Waffen greifen, gibt's ein Blutbad. Und eigentlich wollten sie nicht das Passafest. Das haben sie vorher gesagt, das geht nicht. Und aus demselben Grund hatte Pilatus am Passafest als römischer Statthalter von Judäa, und Judäa waren Hexenkessel. Und deswegen hat er jedes Jahr als Geste des guten Willens wurde ein Gefangener der Römer freigelassen. Was jetzt auch in Israel passiert, Austausch von Gefangenen, die teilweise Terroristen waren und gegenüber anderen, was jetzt passiert sozusagen, 3, 4 Israelis kommen frei und 180 Palästinenser kommen frei. Und Pilatus hat das ähnlich gemacht, praktisch, das kocht über. Jerusalem zur Zeit vom Passafest ist gemeingefährlich, auch für Rom, damit es keinen Aufstand gibt. Immer so eine Geste des guten Willens, dass ein berühmter Gefangener freikommt. Das ist alles der Hintergrund. Aber interessant, Gott wollte, Obwohl der Hohe Rat dachte, nicht am Fest, das ist gefährlich. Gott wollte, dass das Passahlamm am Passafest stirbt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Das war Gottes Vorhersehung. Und jetzt sehen wir aber bei unserem Text heute, dass quasi die ganze Sache schief läuft. Es entgleitet ihren Händen. Sie haben diesen Beschluss gefasst, jetzt soll auch Lazarus sterben. Sie sind also auf der Suche nach der Gelegenheit und wissen auch, der Lazarus, den müssen wir wegtun. Und dann geschieht jetzt praktisch der Einzug und sie sagen, Hosanna, gelobt sei der in dem Namen des Herrn Kommende und der König von Israel. Und die Leute, die das ausrufen, die rufen ihn als König aus. Er ist Sohn Davids, er selber macht es ja nicht, andere Leute fangen da an. Und das ist interessant, der Psalm 118 ist hier im Hintergrund. Und ich lese mal den entsprechenden Text vor, weil das ist auch eine Fügung Gottes. In der Passanacht, also Jesus hat ja mit den Jüngern das Abendmahl eingesetzt, als die Juden ihr Passafest hatten. Und da feierten alle Juden, die fromm waren, die feierten das Passafest und die hatten ihr eigenes Passahlamm für ihren Haushalt. Das war also eine Familie mit Ergänzung, sodass man eben ein Lamm zusammen essen kann und schaffen kann. Jesus mit eben 12 Männern plus. Und da gab es eine vorgeschriebene Serie von Psalmen. Und das war das Hallel, das Halleluja oder der Lobpreis. Und der letzte Psalm, dieser Psalm, die man nachts sang, als Jesus, also in Matthäus steht dann, als er aufstand und rausging und dann zum Garten, zum Ölberg und zum Garten Gethsemane, als das Passafest sozusagen, das Festmahl zu Ende war, da sangen sie noch den Lobgesang. Und der Lobgesang, wir wissen genau, was es ist. Das ist Psalm 113 bis 118 und es endet mit Psalm 118. In diesem Psalm steht, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Hosianna. Hosianna heißt, hilf doch, rette doch, schaff Rettung. Der Schrei Israels, dass Gott sich über sie erbarmt und sie rettet aus der Not. Hosianna. Ne? Und dann, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Das ist im Psalm 118. In demselben Psalm steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Vom Herrn geschehen, ein Wunder vor unseren Augen. In demselben Psalm gibt es auch im Hebräischen die Aussage, der Herr ist mein Lied und mein Heil. Und er ist mir zum Heil geworden. Adonai, Uzi, Vesimrad, Ja, Adonai, Vayhi, Li, Yeshua. Das ist ein Zitat aus 2. Mose, Kapitel 15. Das ist das Lied, das sie gesungen haben, als sie durch Schilfmeer gegangen waren. Und sie waren frei von den Ägyptern. Die Ägypter wurden ersäuft von den Wassermassen, die Gott hat sie auf Stürze. Dann sind sie am anderen Ufer, am Strand und singen los. Ja, und das ist eine Zeile darin, dass sie Gott preisen als ihren König. Der König Pharao ist abgesetzt. Wir sind independent. Gott ist unser König. Und das ist Teil von Psalm 118 geworden. Deswegen haben die Juden das in der Passanacht gesungen. Deswegen wurde das Hallel gesungen. Und mit diesem Psalm, der prophetisch ist, wurde gesagt, es kommt wieder eine Zeit, wo Gott uns einen Befreier beschenkt, wie Mose, einen zweiten Mose. Und einen, der für uns zum Heil ist, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist die Hoffnung im Psalm 118. Ich habe keine Ahnung, wer angefangen hat zu sagen, Hosianna, Baruch haba b'shem Adonai. Irgendjemand hat das angefangen und hat gesagt, jetzt ist es soweit. Hosianna, dem Sohne Davids. Also jetzt benutzt du diesen Sohn Davids, um uns zu retten. Und der eine fängt an zu schreien und der nächste schreit mit. Und das geht den ganzen Weg. Die fingen oben am Ölberg, wo man vom Ölberg kommt und das dann runtergeht. Man schon Jerusalem sehen kann und den Tempel und das goldene Dach des Tempels im Sonnenschein wahrscheinlich sehen konnte. An diesem Apriltag, da gingen die runter und dann haben sie angefangen, das zu sagen. Das war dramatisch. Und als sie anfingen vom Ölberg kommend und die fingen an, das schallte praktisch durch das Tal, übers Kidron-Tal hinüber nach Jerusalem. Und dann haben die Leute geguckt, was ist da los? Und dann kamen die raus aus Jerusalem und die nahmen die Palmzweige, Leute ihre Kleider auf den Weg. Das haben sie bei Jehu gemacht, als Jehu seine Rebellion gemacht hat. Und dann haben sie Jehu zum König ausgerufen im Alten Testament, haben die Kleider auf den Weg gelegt, als er gesalbt worden ist von einem Prophetenschüler. Und die obersten Offiziere, die obersten Generäle dann mitputschten und Jehu König wurde. Das ist also nicht nur ein harmloser Einzug in Jerusalem. Die Feinde wussten genau, wenn Jesus diese Chance ergreift, wird er heute König. Es war also, es brannte in Jerusalem, ja. Das ist das, was ich klar machen möchte. Hier, die Leute kommen. Und es ist soweit, es könnte passieren. Aber es ist auch von Gott her, ist klar, diesen Psalm zitiert Jesus, als sie ihn fragen, warum er ging dann zum Tempel und hat auch als König reagiert. Er hat einfach das Geschäft im Tempel eingestellt. Und keiner konnte sich ihm entgegenstellen. Und die eigentlichen Leute, die offiziell die Tempelpolizei hatten und die in Charge waren und die sagten, das ist eigentlich unsere Sache hier, die kam dann noch auf ihn zu und sagte, woher hast du die Vollmacht? Und dann hat er entsprechend darauf geantwortet. Und ein Teil seiner Antwort ist, als er dann die Gegenfrage stellt, ich antworte euch, wenn ihr mir eine Frage beantwortet, die ich stelle. Die Taufe von Johannes, war die vom Himmel oder von den Menschen? Das war Zwickmühle. Da hat Jesus mit ihnen Zwickmühle gespielt. Und sie konnten das nicht beantworten, weil es war Passafest. Das Volk kochte sowieso schon. Und wenn die gesagt hätten, die Taufe des Johannes war nicht von Gott, das ganze Volk wusste, es ist ein Prophet Gottes gewesen. Die hätten die niedergemetzelt. Also Jesus war schlau. Und dann hat er nur geantwortet im Gleichnis. Und im Gleichnis macht er dann deutlich, da erzählt er Gleichnis von einem, der sein Weinberg verpachtet und dann seine Knechte schickt und am Ende eben seinen Sohn und den werden sie töten. Das sagt er nachher in der Passawoche und dann sagen die, ja nur nicht. Und dann sagt er, habt ihr nie gelesen, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Im Gleichnis erzählt er seinen eigenen Tod. Also das war eine Woche, das war irre. Das war eine Woche. Und sie fing an, ich lese mal weiter, nachdem Jesus seinen jungen Esel gefunden hatte, setzte er sich auf ihn, so wie es geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dieses verstanden seine Jünger zuerst nicht, aber als Jesus verherrlicht worden war, dann erinnerten sie sich daran, dass dieses von ihm geschrieben stand, auch dass man dieses für ihn getan hatte. Da legt auch die Menge Zeugnis ab, die bei ihm gewesen war, als er den Lazarus aus dem Grab herausrief und ihn aus den Toten auferweckte. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Daraufhin sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, die Welt hat sich seiner Nachfolge angeschlossen. Also der Einzug in Jerusalem bedeutete, Jesus hat gewonnen. Basta, ist aus, ist fertig. All unsere Bemühungen, den Mann kalt zu stellen, sind gescheitert. Jetzt geht's uns an Kragen. Das war sozusagen die Sicht. Und das ist halt wie ein Sprichwort, was ich bei mir selber denke und tue, traue ich jedem anderen zu. Die hatten ja keine Ahnung, dass Jesus wusste, ich komme hier als Lamm Gottes und ich gehe ans Kreuz. Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass er uns so sehr liebt, seine Todfeinde so sehr liebt, dass er bereit ist, sein Blut am Kreuz als Opfertier, als Opferlamm zu vergießen, sodass für uns die Tür offen wird ins ewige Leben, weil wir, wenn wir zu ihm kommen, gereinigt werden von allem Dreck, den wir jemals getan haben, den wir auch heute noch tun und sogar bis zum letzten Atemzug, dass er die Macht hat, wenn wir uns Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das Bild in Johannes ist dann, dass er die Füße wäscht. Das alles ist praktisch steht im Raum. Jesus kommt, um uns von unserem Dreck, von unserem Leben, Dreck des Lebens zu befreien, damit wir befreit, errettet, rette, Hosianna, errette, gerettet für Gott leben. Und das ist halt dramatisch, wenn man das hier so sieht. Jesus praktisch weiß genau, was los ist. Er weiß, was passieren wird. Und das hat mich so beeindruckt, als ich das mal gesehen habe, dass ich merkte, Sacharja 9 bis 14, da kommt ein Punkt nach dem anderen aus diesen Kapiteln kommt. Wir haben das jetzt seit Freitag behandelt. Kurz mal im Überblick. Den Text hier haben wir auch behandelt. Das Tolle ist ja, ihr habt die Schriftlesung gehört. Was hat Jesus damit gemacht, als er sich den Esel organisiert hat? Durch zwei Jünger, die er hingeschickt hat, in Bethanien schon. Und der hat gesagt, ihr werdet da zwei Esel finden, angebunden, holt die. Wenn einer sagt, was macht die da? Dann sagt der Herr, braucht es. Das ist halt lustig, heute wäre das ja ein Auto. Ne? Zündschlüssel steckt, da geht einer zum Auto hin, setzt sich rein, dreht Zündschlüssel um, der Motor geht an und der Besitzer sagt, ah, Augenblick mal, ja, was ist hier los? Ja, was passiert hier? Und das ist genauso passiert. Und dann haben sie nur sagen müssen, der Herr braucht ihn. Und der Herr, da wussten alle in Bethanien, das ist Jesus. Und dann war die Sache geritzt. Natürlich gebe ich meinen Esel für Jesus. Samt Füllen, auf dem noch nie jemand gesessen hat. Und dann nimmt er sich das in Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9 folgende. Aber was da der Kontext sagt, ist der Hammer. Er kommt zwar auf dem Esel und nicht auf dem Schlachtross und nicht im Streitwagen. Es macht ja schon einen Unterschied, ob du in die Hauptstadt einfährst in einem VW-Käfer oder ob du einfährst in einem gepanzerten Fahrzeug mit einer Maschinenkanone oben und vorne noch ein Panzerrohr, ja? Und das ist die Geste praktisch vom Ritt auf dem Esel nach Jerusalem. Er kommt friedlich. Er wird nicht die Macht übernehmen. Er wird Kaiaphas nicht hinrichten. Und auch nicht Hannas. Er wird weder die Sadduzäer töten, noch die Pharisäer. Er wird sich töten lassen. Was für ein Herr. Was für ein Erlöser. Und was für eine Dummheit, eine Blindheit der Israeliten, dass sie diesen Mann gehen lassen. Ans Kreuz. Was geschieht hier? Ne? Sie rühmten, was Lazarus, dass Jesus Lazarus auferweckt hat. Als er runterkam vom Ölberg, haben die das rausgeschrien, ja. Und wenn man Lukas vergleicht, manchmal stimmen Lukas und Johannes überein in einzelnen Details, wo die beide was sagen, was passiert ist, was man so in Matthäus und Markus nicht hat. Ich lese mal kurz, da diese Stelle in Lukas, als das passiert mit dem Einzug, da heißt es, und sie brachten es zu Jesus, das Eselsfüllen, und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg, und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der, da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Wie liest das alles ab? Wie gesagt, man hat ja eine halbe Stunde. Das ist eine halbe Stunde beste sozusagen Kinozeit. Halbe Stunde, Viertel nach acht im deutschen Fernsehen, Nachrichten, Viertel nach acht bis Viertel vor neun Sondersendungen. Das lief jetzt praktisch in Jerusalem ab. Da kamen sie runter. Und dann sagten sie, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der König Israels, er hat Bartimäus, den Blinden, sehend gemacht. Und ein anderer schrieb, er hat Lazarus aus dem Grab auferweckt. Entschuldigung. Und, das war ja mit Schmackes, ja, da war was los. Jeder hat praktisch geschrien, was er gesehen hat. Und die Leute in Jerusalem konnten das hören. Und dann kamen die Tausenden ihm entgegen. Und die merken, was die anderen machen mit den Palmzweigen. Ja, ich auch, ja. Und dann, da war was los. So dass nachher die Feinde den Eindruck hatten, die sind alle auf seiner Seite. Wir haben vergeigt, Leute. Und dann die Riesenüberraschung. Jesus nutzt die Stunde nicht, um zu töten. Er predigt, er lehrt, er heilt Blinde und Lahme im Tempel Und das ist so bewegend. Oder in Jesaja 14, 21, am Ende steht: gleichzeitig aber wird es keine Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth an jenem Tage. Wenn man Kapitel 14 liest, das ist die letzte Aussage von Jesaja, dann merkt man, dass in Kapitel 14 Gott selber auf den Ölberg kommt und die ganze Welt für sich erobert. Es gibt gewaltiges Erdbeben, geografische Veränderungen, und am Ende steht dann sind die Händler nicht mehr im Tempel. Und Jesus praktisch setzt schon das gleich um. Er kommt, Gott kommt in seine Stadt, der Messias kommt in des großen Königs Stadt, das ist er selber, das ist seine Stadt, das ist sein Haus Gottes, er ist Gott, er ist in charge. Und das Erste, was er macht, er schmeißt die Händler raus. Und ich habe gestaunt, wie ich gesehen habe, Zacharja 9, 10, 11, 12, 13, 14, der hat einfach das Programm praktisch umgesetzt oder erfüllt, was da von ihm prophezeit war. In Zacharja 12, Vers 10 heißt es: aber über das Haus David werde ich ausgießen und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade, sodass sie auf mich schauen, den sie durchbohrten, und um ihn klagen wie um den einzigen Sohn. Das ist in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede. Das heißt, Jesus hat Zacharja gelesen, er hat gewusst, das ist er, er hat gewusst, sie werden mich durchbohren. Das heißt, er nimmt nicht die Initiative in die Hand, um König ohne Kreuz zu werden. Er nimmt das Kreuz an und weiß: auf dem Wege des Leidens für die ganze Menschheit werde ich zum König aller Welt. Und wenn der Tag des Herrn kommt und er kommt mit den Wolken des Himmels, was er da in Matthäus 24 im Kontext dann sagt, dann wird das ganze Volk Israel diesen Mann, dieses Wesen, das mit den Wolken des Himmels kommt, sehen. Und sie werden ihn sehen. Und Gott wird es ihnen geben, dass sie sehen können, dass er der Gekreuzigte ist, dass er durchbohrt ist. Und sie werden genau wissen, wer es ist. Dieser Mann spielt in der jüdischen Tradition eine zentrale Rolle im Sinn der Ablehnung. In ihren heiligen Schriften im Talmud ist von ihm die Rede, und es wird gesagt, mit welcher Kraft und warum er dies und das tut. Sie glauben an die Wunder Jesu. In ihrem Talmud ist es alles drin. Aber sie sehen ihn als einen Verführer, einen Falschen, einen Schlechten. Und jetzt stell dir vor, du bist Jude und du hast es immer erzählt bekommen. Und jetzt kommt er zu dir in Zacharja 12. Das ist der Retter, der mit den Wolken kommt. Der Durchbohrte, der dann auf dem Ölberg kommt und sie rettet vor ihren Todfeinden, die endgültig die Judenfrage lösen wollen, indem sie eben für immer das Problem lösen. Und dann kommt Gott selbst aus dem Himmel und stellt sich den Feinden in den Weg. Und sie sehen ihn und sie heulen alle. Das ist für mich eine der ergreifendsten Texte des Alten Testaments. Und ich denke, wenn sie das dann sagen, was sie sehen, dann werden sie Jesaja 53 zitieren. Das passt zum Anlass. Man hat in Zacharja 13, Vers 7: Schwert, erwache gegen meinen Hirten, schlag den Hirten, sodass die Schafe sich zerstreuen. Da ist Jesus fertig mit dem Abendmahl, das Passafest sozusagen, das Passamahl ist vorbei. Er wird jetzt zum Garten Gethsemane gehen. Und wir haben den Lobgesang vom Psalm 118 schon zu Ende gesungen. Sie sind sozusagen auf dem Weg. Und dann sagt Jesus den Jüngern: ihr werdet mich alle verlassen. Und die Frage ist natürlich, woher wusste er das? Zacharja 13, Vers 7. Schwert, erwache über den Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, dass sich die Schafe der Herde zerstreuen. Das sagt ihnen auf den Kopf zu. Keiner der Jünger nimmt das an, sagen, das ist unmöglich. Nicht nur Petrus hat gesagt: nein, 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 wir gehen mit dir durch dick und dünn und ins Gefängnis, und wenn ich sterben muss, ich bleib bei dir. Und es ist interessant, dann Zacharja 11, Vers 12 sind die 30 Silberlinge erwähnt. Darauf bin ich eingegangen. Das ist ein bisschen intensiver, das mache ich jetzt nicht. Das war eine längere Einheit gestern. Und Zacharja 14, 3 bis 4, da wird der Herr ausziehen zu kämpfen, da stehen seine Füße an jenem Tage auf dem Ölberg. dass praktisch zu dem Zeitpunkt, wo alle Welt denkt, jetzt haben wir Jerusalem erobert und jetzt sozusagen, jetzt geht's hier zur Sache, Kriegsgroll geschehen, Frauen werden schon vergewaltigt, Häuser werden geplündert und dann kommt Gott. Auf einmal aus dem Nichts, aus dem offenen Himmel mit den Wolken des Himmels und er kommt immer näher und er wird die Erde berühren, er wird den Planeten Erde berühren. Wo wird er landen? Wird er in Jerusalem? Nein. Er landet auf dem Ölberg neben Jerusalem und seine Füße treffen den Ölberg und ein Erdbeben geschieht, was die ganze Welt erschüttert. In Jerusalem werden 7000 Menschen sterben, steht in Offenbarung Kapitel 11. In der ganzen Welt werden die großen Städte der Menschheit werden einkrachen. Die ganze Welt wird übernommen werden von Adonai. Und das, was geschieht, ist dann, dass der Ölberg sich so spaltet, so wie beim Schilfmeer, da war ja das Meer, Wasser war das dort. Und es wird diesmal so sein, dass nicht das Wasser sich spaltet, sondern dass der unter den Füßen Jesu, unter den Füßen Gottes, wird der Berg wie Wachs zerfließen, wie wenn Wachs an Feuer kommt und Energie kommt. Der ganze Berg geht auseinander. Es gibt ein riesen Erdbeben und es steht praktisch, der gespaltene Ölberg ist die Gasse, durch die die Juden und die Israeliten vor ihren Feinden fliehen. Und sie fliehen durch diese Ebene auf ihn zu. Und dann wird gesagt, da wird dann kommen der Herr. Und alle seine Heiligen mit dir, das ist für mich der Höhepunkt. Und dir ist feminin singular im Hebräischen, kann auch maskulin sein, aber Vers 1 spricht Gott Zion, Jerusalem als Frau an. Die ganze Bevölkerung Jerusalems ist praktisch zusammengefasst als Frau, in gewissem Sinn als Ehefrau oder als Braut Gottes, als Bräutigam des Messias. Und jetzt kommt der Messias und er rettet sein Volk und der Kernsatz ist, Gott, der Herr kommt. Und alle Heiligen sind mit dir. Die verworfenen, gehassten Juden von aller Welt, von allen Völkern werden erlöst von Gott mit allen seinen Engeln, Michael, Gabriel etc. pp. Plus die auferstandenen Christen, die von einer Posaune zusammengerufen worden sind zur Schlacht. Aber der Einzige, derjenige, der hauptsächlich kämpft, ist Jesus. Ja, ihr merkt, der Einzug in Jerusalem verkündet den König, aber der König stirbt erstmal. Aber er kommt wieder. Und er kommt wieder als der, der für alle gestorben ist. Und er will auch die Feinde retten. Er will die Leute, die jetzt bei Hamas sind und die Hisbollah und die Houthi-Rebels und die Iraner retten. Wir haben ja Iraner unter uns. Er rettet ja auch. Wir haben einen Heiland, der es vorzog, auf dem Esel zu kommen, um uns alle zu retten. Amen.